Namaste an alle, Om Shanti. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. War ein bisschen längere Zeit jetzt kein Satsang mehr da. So sollte das sein. Ich freue mich auf den jetzigen Satsang. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, gerne schreibt diese. Isabella kopiert die mir auf Zoom. Ich nehme kurz das Thema, was mir gerade kommt. Und zwar habe ich sehr viel körperlich getan in den letzten Tagen und ich habe einen Unterschied gemerkt zwischen dem früherigen Deepak und dem jetzigen Deepak. Und zwar der Unterschied ist, dass früher sah ich körperlich drei, vierfach voluminöser, muskulöser und breiter aus und war nicht mit mir in Frieden, war nicht mit mir im Reinen. Deswegen war ich zwar stark, aber ich war nicht stark im Verstand. Und jetzt merke ich, ich bin ein Viertel von dem alten Deepak und ich bin viel stärker. Und das ist, weil der Verstand still ist. Der Verstand das Bewusstsein erkannt hat. Und damit zurück zur Stille gekommen ist. Swami Vivekananda sagte, es braucht nicht nur starke Muskeln. Diese sind nicht beeinflussbar von Menschen. Wir alle Menschen sehen ja alle unterschiedlich aus. Aber was wir alle Menschen eins gemeinsam haben, ist die eine Quelle, das eine Sein, was im Menschen agiert. Und das muss erkannt werden und das ist die vollkommene Stärke. Er spricht von spirituellen Muskeln, also starker Verstand, strong mind. Und damit können wir angenehm im Leben oder damit sind wir fähig, im Leben angenehm damit umzugehen und um zu leben in Angenehmlichkeit. Und ich merke, dass diese Stille oder das Bewusstsein oder Gott diese Schmerzen oder die physische Müdigkeit oder die Belastung zwar merkt, aber es mo moment also nur auf den momentanen Augenblick bezieht. So, da wird einfach nur wahrgenommen, okay, jetzt tun meine Knie weh zum Beispiel oder meine Beine sind dicht oder mein Rücken. Aber das ist momentan aufgenommen, momentan wahrgenommen. Und was mein Körper dann macht, er verleiht mir dann zu Dehnübungen. Einfach 2, 3 Minuten oder auch 5 Minuten zu relaxen. Und dann ist alles wieder so, als wäre nichts passiert. Natürlich sind die Belastungssymptome vielleicht nicht ganz weg, aber es belastet mich nicht. Und das ist der Unterschied. Wenn diese Stille als Stille erkannt wird und agiert. Und dann gibt es vielleicht Momente, wo man sich im Körper müde fühlt oder kaputt fühlt, aber das sind Momente, die wahrgenommen sind durch das Subjekt und das sind wir wirklich. Und das Subjekt ist das Einzige, was wahr ist. Alles andere erscheint, so wie jetzt in dem Beispiel mit den körperlichen, physischen Aktivitäten, die den Körper am Abend, wenn man über den Tag sehr viel gemacht hat, der Körper ist keine Maschine, dann auch die Antwort geben oder das Ergebnis geben, dass der Körper es geschafft und jetzt braucht er Ruhe. So. Und das alles gehört zum Erkennen des Selbstes, Erkennen des wahren Wesens, des wahren Ichs. Das wahre Ich ist nie müde oder schlapp oder kaputt. Wenn das erkannt wird, dann ist das egal, was außen herum passiert oder mit der Figur hier passiert. Wie gesagt, ich tue den Übung machen, dann relaxe mich und dann ist das auch schon Geschichte. Und dann wird weiterhin wahrgenommen, was ist gerade drumherum passiert, was ist zu tun. Das wird alles wahrgenommen. So, also man ist sich nicht selbst im Weg. Das ist das, was wir alle suchen. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Wir suchen nach diesem Frieden. Wir suchen nach dem absoluten Frieden, wo wir mit uns im Reinen sind. Unabhängig von das, was drumherum geschieht. Ich erzähle euch jetzt etwas, was mein Meister Ramesh Balsekar gesagt hat in einem Satsang. Und zwar ging es um das Thema glücklich sein, Happiness. Und erst fragte einer, dass wenn man selbst unglücklich ist, man andere unglücklich macht. Und warum ist das so? Und Ramesh sagte, das ist ein Teil vom Spiel, ein Teil vom Leben. Das Leben ist Dualität. glücklich sein, unglücklich sein. Das sind die gegensätzliche Paare, die Gegenteile, also Polarität, Dualität. Und er sagte daraufhin, versuch den anderen glücklich zu machen. Versuch den anderen glücklich zu machen. Warum? Weil, wenn ich den anderen glücklich mache, bin ich selber glücklich. Wenn ich andere glücklich mache, macht es mich glücklich. Und dann hat einer gefragt, ein anderer, er sagte, dass er in seinem Leben gesehen hat, dass oft Streit entsteht durch Unglücklichkeit, Unzufriedenheit zwischen Mann und Frau. Wenn die Frau zum Beispiel unglücklich ist, dann ist automatisch Unglücklichkeit auch beim Mann da und das führt dann zu Streitigkeiten, Diskussionen, Auseinandersetzungen. Und er sagte, wenn die Frau, er bezog sich nur auf seine Frau, unzufrieden ist mit sich selbst oder mit dem gegebenen Umstand, dann macht es automatisch den Mann auch unglücklich. Und dann sagte Ramesh, ja, aber beschuldige, verurteile nicht deine Frau dafür, dass es dir unglücklich geht. Und er sagte, ich beschuldige nicht meine Frau, weder verurteile ich die. Aber was ist denn dann zu machen in dieser Situation? Weil wenn sie unglücklich ist, dann bin ich automatisch auch unglücklich. Und er sprach weiter. Er sagte, wenn gibt nur für ihn diesen Weg, glücklich zu sein, friedvollen Verstand zu haben, dass entweder er bricht alle Kontakte ab mit allen und dann hat man diesen friedvollen Verstand oder er sagte, wenn man alleine mit sich selbst ist, dass man dann friedvoll ist. So, was würde ein Ramesh da machen? Er stellt die Frage zu Ramesh. Was würde Ramesh machen? Und er sagte, ja. Das gilt es hier zu lernen. Das gilt es hier zu lernen. Entschuldigung, er sagte noch vorher, also bevor das, erzählte weiter, Ramesh, dass angenommen und ihm ging es nur um seiner Frau. Er sagte, angenommen, meine Frau, ich gehe irgendwo hin und dann steht meine Frau vor der Tür oder ein anderer Verwandter. Aber ihm ging es um die Frau, um seine eigene Frau. Das war sein Thema. Und er sagte, oder ein anderer enger Verwandter. Dann, und Ramesh sagte daraufhin, ja, deine Frau steht vor der Tür. Rede weiter, wenn deine Frau vor der Tür steht. Und er sagte, Ja, meine Frau steht vor meiner, also vor der Tür. Ich komme rein und dann sehe ich sie. Sie ist mit sich selbst unzufrieden und das macht mich selber unzufrieden. So, und dann sagte Remisch das, was ich euch gerade gesagt habe. Ja, das gilt es hier zu lernen. Der einzige Weg, glücklich zu sein, ist zu versuchen, den anderen glücklich zu machen. Streng dich an, tu was auch immer du meinst zu tun, um den anderen glücklich zu machen, sagt Ramesh. Versuch, den anderen glücklich zu machen, denn das ist der einzige Weg, um glücklich zu sein. So, danach fragte ein anderer. Er hat in seinem Leben gelernt, dass man nur glücklich sein kann, wenn man seine Frau glücklich machen kann. Das ist seine Erkenntnis in seinem Leben oder aus dem Leben gewesen. Und Ramesh sagte, diese Erkenntnis ist eine falsche Erkenntnis. Du bist zu einer falschen Erkenntnis gekommen. Er sagt, alles, was ich sage, ist, versuch, den anderen glücklich zu machen. Und daraufhin sagte der Mann zu Ramesh, ja, aber meine engste Beziehung oder meine engste Vertrauensperson ist meine Frau. Und Ramesh sagte, denk nicht, dass deine engste Beziehung nur deine Frau ist. Und dann sagte der Mann, das heißt, mit all anderen Menschen die gleiche Einstellung haben. Also mit allen Menschen gleich umgehen, gleich behandeln und gleich sehen. Und Remy sagte, ja, das ist, was ich sage. Und zwar, der einzige Weg, um glücklich zu sein, ist, versuchen, den anderen glücklich zu machen. Und der Mann daraufhin sagte, also egolos zu werden. Also nicht, ich möchte glücklich sein, was mit den anderen ist, ist mir egal. Das ist egoistisch. Sondern egolos zu handeln. Ich tue was für die anderen. Und das macht mich glücklich, weil da kein Ego dazwischen ist. Sondern man sieht alle als eins und gibt alles. Und was gibt das ein Selbst? Das, was man lebenlang sucht. Und dann sagte er, aber tiefer als dieser, also tiefer als das, was wir reden, der Fakt ist, wenn wir in die Tiefe gehen, dass nichts in unserer Macht ist. Irgendein glücklich zu machen, sei es die Schwester, sei es der Bruder, sei es die eigene Frau oder wer auch immer, ist nicht in unserer Macht. Aber trotzdem sollen wir versuchen, den anderen glücklich zu machen. Und dann sprach er weiter, was ist das ultimativste Wort für glücklich sein, Glückseligkeit? Was ist das ultimativste Wort dafür? Und der Mann im Satsang, der diese Frage oder diese Sachen gerade geredet hat, gesagt hat, sagte, Vollkommenheit. Weil ich meine, das war mich. Er sagte Vollkommenheit. Vollkommenheit bedeutet, wenn man vollkommen ist, was bedeutet das? Den anderen glücklich machen. Den anderen versuchen, glücklich zu machen. Weil man selbst vollkommen ist. Und was ist das ultimative Wort für Glückseligkeit? Vollkommenheit. Okay. Und gibt es darüber noch ein anderes Wort? Und das ist Akzeptanz. Akzeptanz von das, was im täglichen Leben passiert, ist Dualität. Das tägliche Leben bedeutet Dualität. Glücklichkeit, Unglücklichkeit. Zufriedenheit, Unzufriedenheit. Und das ultimative Wort ist Akzeptanz von dem, was gerade in dem jetzigen Moment passiert. Glücklichkeit oder Unglücklichkeit? Das ist das Ultimativste, was der Mensch hier auf dieser Erde haben kann. Und dann ging er weiter. Ich komme zum Ende jetzt. Er sagt, Akzeptanz im täglichen Leben bedeutet, nicht mehr Glücklichkeit zu haben, nicht mehr Verlangen nach Glücklichkeit. Ich übersetze das jetzt gerade ins Deutsche vom Englischen. Das kommt jetzt so raus, ob es korrekt in der deutschen Sprache ist, aber ich glaube, ihr versteht das. Akzeptanz bedeutet im täglichen Leben nicht das eine wollen. Nicht Glücklichkeit verfolgen oder wollen oder verlangen oder erwarten. Ki Arun fragt, wow, cool, danke. Der einzige Weg, glücklich zu sein, ist, versucht, den anderen glücklich zu machen, auch wenn es nicht in unserer Macht ist. Das ist interessant für mich. Ja. Und Ki Arun, mit diesem Konzept, oder das Konzept agiert seit einigen Wochen bei mir. wenn ich dazu etwas erzählen darf. Seit einigen Wochen tut sich dieses Konzept ausdrücken in Form von wenn ich einen Obdachlosen sehe, dann umarme ich ihn. Ich frage ihn, wie es ihm geht. Was benötigt er? Was braucht er gerade? Gebe ihm Geld oder was auch immer. Wenn mir ein Wildfremder, den ich nicht kenne, vorbeikommt, wo man sieht, er ist gerade nicht mit sich im Frieden. Und das passiert einfach durch diesen Körperorganismus hier heraus. Und dann ist einfach ein einfaches Dasein, ein Lächeln oder was auch immer, ein Witz. Und schon ist Glücklichkeit da. Durch diesen Körper geschehen diese Dinge wie ausgeben, sei es Essen, sei es eine Süßigkeit, sei es ein Snack und egal wer das ist, Arbeitskollege, Chef, Frau, wildfremder Mensch, Freund, egal wer es ist. So, diese Sachen, die ich jetzt gesagt habe, die passiert sind oder die passieren. Warum passieren die? Da kann ich dir nur eine Sache sagen. Weil dieses Konzept, was bedeutet glücklich sein? Was bedeutet Glückseligkeit? Wenn man selbst vollkommen ist, andere glücklich zu machen. Das bleibt nur dann übrig. Wenn man selbst vollkommen ist, bleibt nur das übrig, dem Menschen oder die Menschheit zu dienen. Mit anderen Worten, nur zu geben. Und im Geben ist alles drin. Aber natürlich, wenn ich versucht habe, einen glücklich zu machen und das hat nicht geklappt, dann sage ich nicht, dass es an mir gelegen hat, sondern es war Gottes Wille, dass zu dem Zeitpunkt das so sein sollte. Und beschuldige den anderen nicht. Warum hat er nicht gelacht? Oder warum war er nicht glücklich? Ich habe doch alles gegeben. So, und das ist das Konzept. Versuch, den anderen glücklich zu machen. Mit dem Verständnis, dass nichts in unserer Kontrolle ist oder liegt. Versuch das mal selbst anzufangen zu geben. Ihr werdet sehen, was passiert. Wenn ihr zu dem Thema Fragen habt, gerne fragt.
Ja, Deepak, ich weiß nicht, ob es eine Frage ist, aber es ist so ein Gedankengang. Das, was du schilderst, andere glücklich machen kann in der Form ja nur aus der eigenen Vollkommenheit so richtig sein, sage ich jetzt mal. Wenn das Ego noch da ist, dann ist natürlich da ja, ein Zweck mit verbunden, ne? Ich gebe und dann geht es auch mir gut. Ich denke da gerade im Enneagramm gibt es ja diese Zweierfixierung, die sehr, sehr gerne hilft und gleich hinzuspringt, aber will halt Liebe und Anerkennung haben zum Beispiel. Und insofern müssten wir alle, um dieses Konzept so zu leben wie du, eben auch in der Vollkommenheit bereit sein. Oder?
Nein. Wir müssen nicht unbedingt in der Vollkommenheit sein, um dieses Konzept agieren zu lassen, zu seinem Vollsten. Wir müssen ab sofort versuchen, dieses Konzept umzusetzen in der Praxis und dann zu schauen, was es mir gibt. Und das heißt, auch wenn das Ego da ist, müssen wir versuchen, dieses Konzept zu praktizieren und dann zu sehen, ob das oder was dann geschieht. Und in meiner Erfahrung ist das so, dass das Ego weniger wird mit dem Verständnis, wenn das Gottes Willen ist. Aber auch dieser Gedankengang ist von Gott gewollt, dass du musst erstmal vollkommen sein, um das zu tun. Du sollst nur ausprobieren, ob das Konzept für dich stimmt, indem du das austestest. Egal, ob dein Ego da ist oder wenig Ego oder was auch immer. Das spielt keine Rolle. Diese Sachen, Isabella, sind ja da, um das Ego weniger zu machen. Ja? Das heißt, du testest das einfach und machst deine Erfahrung daraus. So hat dir das jetzt diese Happiness gegeben oder nicht? Oder war das vorübergehend und dann kam dieses Ich, was gesagt hat, ich habe das gegeben. Und dafür gibt's ja auch ein Konzept. Finde heraus, wer ist dieses Ich? Wer ist diese Ich-Stimme oder der Handelnde, der denkt, der würde alles tun, entscheiden, machen, wollen, kriegen, was auch immer. Und mit diesen Konzepten, mit anderen Worten, mit diesen Übungen, Übung kann man nicht sagen, aber ja, in gewisser Form, wenn man sich das vorstellen möchte, mit diesen Übungen im täglichen Leben, wird das Ego weniger, wird das Ego schwächer. Das heißt, du musst versuchen, diese Sachen zu tun. Aber was daraus wird, ist nicht in deiner Macht. Und jetzt frage ich dich, ist es nicht deine Lebenserfahrung, Isabella, wenn du anderen Menschen hilfst, egal jetzt ob Ego da ist oder nicht, macht es dich nicht glücklich? Zumindest temporär?
Auf alle Fälle. Ja, ich bin hier gerade sehr intensiv am Schauen. Auf alle Fälle. Ich habe gerade einem Menschen geholfen bei seinen beruflichen Dingen und dann hat er das so toll umgesetzt für sich und da war die reine Freude über das Ergebnis, was diese Person geschaffen hat und sich natürlich selbst auch gefreut hat, ne? Und ich kenne aber auch andere Situationen bei mir, vor allen Dingen früher, die so in die Richtung Helfersyndrom gingen, ne? Also etwas für andere tun, aber da ist auch dann die Erwartung, dass derjenige endlich auch selber macht und so, ne? So eine Meckerei hinten dran und das eher ungut ist, also das Ego in Bestform sozusagen. Auch das kenne ich. Und ja, es stimmt, was du sagst, dass dieses einfache Freude bereiten auch mit Ego funktioniert. Und das macht selber auch glücklich, das stimmt schon. Nur dieses Bemerken, ist da hinten eine Motivation dran, die eben in die Richtung Helfersyndrom geht, oder ist es einfach ein pures, geben wollen?
Ja, und das wirst du erfahren, wenn das Gottes Wille ist. Wenn du sagst, der sehr guter Punkt, Isabella, sehr guter Punkt. Du sagst, wie, mit anderen Worten, deine Frage ist, wie kann ich wissen, dass das vollkommen bewusst aus dem Geben heraus ist und nicht aus dem Ego, dann, dass da eine Erwartung ist. So.
Also man
Das kann,
entscheiden können. Also ich sehe den Unterschied deutlich.
ja. Und das andere, was du sagst, mit wann wird das passieren, wenn das dann vollkommen man selbst ist, geben, wann wird das passieren, ohne dass da Ego da ist, Erwartung, das kann nur passieren, wenn das Gottes Wille ist.
Ja.
Und entweder Gottes Wille kann sein für einen Menschen, er macht diesen Service, Menschen dienen, geben, Happiness geben. Und da ist noch eine Erwartung da. Und wer weiß, wenn das deine Bestimmung ist, zu einem gewissen Zeitpunkt, nach etlichen Jahren deines Services, was du dachtest, du würdest das geben, diesen Service, deswegen Erwartung, weil du denkst, du machst das, auf einmal erlischt es. Vollautomatisch, weil das deine Bestimmung ist. Auf einmal erlischt dieser Denker, der verschwindet, der wird als erscheinbare Erscheinung erkannt, also Illusion, und dann verbleibt und dann bleibt nur das eine Sein übrig. Und das hat ganzes Leben Handlungen ausgeübt aus dem Nichts. Und du wirst erkennen, da ist niemand, der da was tut. Alles ist abgedreht, es wird nur abgespielt und die höhere Macht tut alles machen. Also da gibt es kein Ich und das wirst du dann erkennen und dann ist diese Vollkommenheit da. Zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel. Das kann bei einem gewissen Organismus so passieren. Und bei anderen ist das durch Swami Vivekananda. Der hatte gesagt in seinen vier Konzepten, Belehrungen, Karma Yoga. Übe Karma Yoga aus. Zum Beispiel, Swamiji war so programmiert. Er hat gesagt, Karma Yoga. Krishna selbst aus der Bhagavad Gita sagte zu Arjuna, übe egolosen Service aus. Übe egolosen Service aus. Genau, so anders kann ich es nicht übersetzen. Und dann wirst du sehen, was passiert. Weil dann bist du im folgenlosen Tun. Das habe ich von Kurt Super, also das ist das exakte Wort. Du bist dann im folgenlosen Tun, weil du erkennst, dass da niemand ist, der was tut, sondern es folgt eine Szene nach dem andere Szene und du bist nur eine Figur, die das ausübt.
Karma.
So. Ja, und da gibt es kein Karma in diesem folgenlosen Tun. So. Ja, und zum Beispiel im Sikhismus, da wird zum Beispiel sehr groß geschrieben, dass im Tempel gehe immer zum Tempel, verneige dich vor allen Menschen, um das Ego zu schwächen. Diese ganze spirituelle Praxis, warum ist die da? Um das Ego, was nicht existiert, was eine Illusion ist, zu schwächen und dann im besten Falle aufzulösen.
Stimmt.
So, und guck, ja, gehe dahin, mach Namaste, verbeug dich, nicht nur vor dem heiligen Buch, sondern verbeug dich vor Menschen, egal wie die aussehen, was die haben für eine Lebensgeschichte. Putze Schuhe von den Gästen, die im Tempel kommen, mit deinen eigenen Klamotten. Deinen teuren Klamotten. Warum? Das Ego wird dadurch schwächer. So, übe erwartungslosen Service aus, indem du Essen servierst, ohne etwas zu verlangen. Einfach zu geben. Also, Hingabe. Hingabe.
Demut, ja.
Demut, genau. Und in diesen Sachen liegt das, was du gerade gesagt hast. In diesen Sachen liegt es. Es muss einfach nur, wenn das Gottes Wille ist, zum Vorschein kommen. Und dann wird es nur zum Vorschein kommen, wenn es Gott will. Ansonsten wirst du dich finden in diesem, ich habe das ja gemacht, was Deepak sagt, aber da ist noch dieses Ego, was erwartet. Ja, dann ist das, was Gott will.
Ja, auf alle Fälle wollte Gott, dass deine Nudelsuppen einfach nur Freude bereitet haben und köstlich geschmeckt haben, Deepak. Vielen Dank.
Sehr gut. Ja, sehr schön. Was ich auch noch sagen wollte zu meiner Frau, da hatte ich das übrigens auch. Ich weiß nicht, wie lange das ging. Ich habe immer versucht, sie zu schubsen, also zu helfen, in die richtige Richtung zu gehen, also zur Erleuchtung zu gehen. Irgendwie. Und habe mich immer frustriert gefühlt, wenn es nicht geklappt hat. So, und da ist genau, was du sagst. Da war das Ego da. Was gesagt hat, tue doch alles, ich weiß mehr als sie, wieso verändert sie sich nicht, wieso lässt sie sich nicht schubsen, die macht doch nur Quatsch. Ja.
Wie undankbar.
Ja, aber dann kam das, weil das Gottes Wille war, kam diese Erkenntnis. Was sagte der Buddha? Buddha sagte, versuch nicht, andere zu verändern. Versuch dich zu verändern und dann ändert sich alles im Äußeren. Und das wusste ich ja alles. Ich war nicht dumm. Aber meine Bestimmung war das. Gott wollte das so, dass ich sie schubse und damit ich diese Erkenntnis mache, dass nichts ist in meiner Kontrolle, nichts ist in meiner Hand und ich muss mich vollkommen machen. Ramesh selber sagt, immer. Er sagte, es geht nur um dich. Mach dich happy. Aber wie mache ich mich happy? Nicht in deiner Kontrolle.
Und da schließt sich der Kreis wieder, ne? Da, was wir am Anfang hatten, das nur aus der eigenen Vollkommenheit heraus letztendlich sozusagen dann, ja, das eigentlich möglich ist.
Ja, das ist einfach nur dieses Sehen in der Spiritualität, das Ego zu schwächen, so zu schwächen, dass es dann erkannt wird als Illusion, dann löst sie sich auf. Was ist eine Illusion? Auflösung, also verschwinden, wenn man sie erkennt als Illusion. Und dann bleibt nur das Wahre übrig. Das, was wirklich existiert, immer existiert hat und ewig ist. Alles andere ist eine Illusion. Und damit bist du dann in deiner Vollkommenheit. Du bist einfach nur diese Vollkommenheit gewesen. Damit erkennst du das nur, dass du die gewesen bist, immer bist und sein wirst. Und dann tust du Menschen, und das meinte ich, du kannst nichts anderes dann, ja, Ups. Sieht man mich, Isabella?
Ich sehe dich, ja, wir sehen dich alle. Ja. Die Kamera ist vielleicht ein bisschen zu tief im Moment.
Ja, ich mache das gleich.
Ja, kein Problem. Okay, perfekt, gut so.
Ja.
Ich habe dir eine Frage in den Chat kopiert.
NMG fragt, hallo Deepak, hast du eine Meinung zu starken Psychopharmaka? Psychopharmaka? Psychopharmatika oder? Wie sie sich auf die spirituelle Praxis auswirken? Hast du da was beobachten können in deinem Leben? Also wenn du meinst mit diesem Mittel, Medikamente, nein, ich habe keine Erfahrung. Deswegen weiß ich auch nicht, wie die auswirken. Das geht auch an alle, an Isabella. Du ist eigentlich für dich, aber ich sage das für alle auch. Ein buddhistischer Meditationsmönch oder wie auch immer, Meister, der Rinpoche Mingyo, der sagt, die drei Qualitäten, die wir alle haben. Die drei Qualitäten, die wir alle in uns haben. Und das ist einmal Weisheit, Liebe und Mitgefühl. Was Weisheit bedeutet, Allwissenheit. Liebe bedeutet Einbeziehung aller Sachen, Einbeziehung alles, was es gibt, unbedingt also. Und Mitgefühl bedeutet für diejenigen, die leiden, für diejenigen, die noch schlafen oder die noch nicht wissen, wer sie wirklich sind und glauben ihren Verstand, was da alles kommt, dass sie das sind, Mitgefühl zu entwickeln und damit sie zu helfen. Und diese drei Qualitäten haben wir alle in uns. Denn wir sind alle ja ein Teil des einen. Das heißt, und er sagt das sehr schön, an dieser Stelle wollte ich das sagen. Du, Isabella, kennst den auch, vielleicht die anderen auch. Und er sagt, dass ein Buddha zu werden ist notwendig, um Millionen von Menschen zu helfen. Aber ein Buddha hilft im Nichtstun. Was bedeutet Buddha? Erwacht, Erwachtheit, also Erleuchtung. Einer, der sich zu sich selbst, kann man sagen, erwacht hat, erweckt hat oder einfach selbst das Licht erkannt hat als Licht. Und ein Buddha zu sein, wenn man das möchte, ist es sehr gut, denn die Millionen Menschen werden davon profitieren, die leiden, die denken, dass sie dieser Mensch sind, die denken, dass diese Probleme echt sind und. So, es ist also Mitgefühl, was wir alle haben. Da können wir auch unsere Lebenserfahrung sehen, wenn wir einen Menschen zum Beispiel sehen, der leidet, da schaut nur das Ego weg. Ja, und das Ego ist wiederum von Gott gegeben, also göttlich. Da agiert auch Gott in einem, auch wenn das das Ego ist, weil das Ego hat der Mensch nicht gemacht. Das Ego wurde uns gegeben. Und das nicht zu vergessen, wenn wir sehen, da leidet einer, dann geht unser Herz auf. Wir haben Mitgefühl mit ihm. Ist es nicht so? Auch wenn das temporär nur ist. So. Und genau das ist es. Das sind eigentlich diese Qualitäten, die einfach bei Erleuchtung als immer schon erkannt werden, dass wir das immer waren. Und deswegen gibt es dann Meister oder gab es Meister in den uralten Zeiten, Yogis, Rishis, die diese Sachen getan haben für die Menschheit. Swantje, Namaste Swantje, sind wir bereits erwacht, weil wir es nie nicht sein könnten und wie und wissen es nun nicht. Ja, zwei Aspekte dazu. Relative Wahrheit, absolute Wahrheit. Wir absolute Wahrheit, wir sind alle bereits erwacht. Wir sind nicht bereits erwacht. Ich würde sagen, wir sind Erwachtheit selbst, Erleuchtung selbst. So ist es besser gesagt. Relative Ebene. Es scheint so, als müssten wir was tun, um diese Erleuchtung oder Erwachtheit zu erreichen. Hast du das verstanden, Isabella, mit dem Ringputsch?
Ich habe deine letzten ein, zwei Sätze nicht mehr mitbekommen, weil ich in dem Moment Swantjes Nachricht auf YouTube rüberkopiert habe und da war die Aufmerksamkeit dort. Ich habe verstanden, dass Mitgefühl Weisheit, Mitgefühl und Liebe in jedem von uns drin ist. Das, soweit habe ich es verstanden, ja.
Es gibt so viele Methoden, Konzepte, Techniken, die dazu führen, zu diesem einen Ziel. Erleuchtung, Freiheit, frei sein. Und die sind meines Erachtens alle auf Ego-Schwächung, Ego-Auflösung basierend. So, welche auch immer der Mensch nimmt und für welchen Zweck und wie das fruchtet, ist nicht in der Hand von dem Menschen, sondern in der Hand von Gott. Und Gott tut diese Sachen ausüben und kommt entweder zu diesem Erkenntnis, dass er Gott selbst ist, oder muss nochmal und nochmal, bis er dann erkennt, dass er das Absolute ist. Das ist das Spiel. Das heißt, wir spielen alle. Aber das spielt nur einer. Es ist nur Gott, der das spielt. Es sieht so aus, als würden wir alle spielen. Nein, er spielt uns. Wie viele Minuten haben wir noch, Isabella?
Ganz genau 31 Minuten, lieber Deepak.
Ja, ich wollte mein Handy nicht anfassen, nicht, dass das wieder...
Ja, ich verstehe.
So, wenn ihr Fragen habt, gerne. Zögert nicht. Stellt die Fragen. Hallo Deepak, haben wir einen freien Willen? Christian Ranz fragt es. Ja. Wir haben einen freien Willen. Denn sonst würde dieses ganze Spiel oder was ich sage als Leben, das Leben selbst würde gar nicht stattfinden. Und freier Wille basiert auf zwei Faktoren. Und zwar deine individuelle Gene und deine individuelle Konditionierung. Auf diesen zwei Faktoren basiert der freie Wille. Und den freien Willen, den wir haben, ist im alltäglichen Leben, wenn man darüber analysiert, nutzlos, weil diese zwei Faktoren von Gott gemacht sind. Das heißt, diese zwei Faktoren waren nicht in unserer Macht. Also hier nochmal aus den zwei Aspekten her gesehen. Absolute Wahrheit, absolute Ebene gibt es keinen freien Willen. Relative Ebene, scheinbar gibt es einen freien Willen. Swantje sagt, danke fürs Erinnern, Deepak. Danke fürs Kopieren der Nachrichten, Isabella. Ja, Isabella ist eine sehr tolle.
Kopiererin.
Der Meister im Leben zeigt sich in dem, wenn alles, was im Laufe des Tages passiert ist, am Ende er sagen kann, ich bin mit mir selbst im Reinen. Das spielt keine Rolle, was passiert ist, wer es getan hat. Durch wen was passiert ist, warum, wieso und dann und diese ganzen Fragen, die normalerweise im Verstand kommen, wenn das alles nicht da ist und am Ende des Lebens, am Ende des Filmes, nichts mehr übrig bleibt. Was ich sagen möchte ist, der wahre Meister ist derjenige, der, ob das jetzt im alltäglichen Leben ist und dann am Abend, wenn man schlafen geht oder wenn man seinen Körper, das meine ich mit dem Tod, wenn da nichts übrig bleibt von irgendeiner Sache, wenn alles vollkommen leer ist, weil es immer schon leer war, es war immer schon still und leer. Könnt ihr euch vorstellen, wie Meister das gesagt haben, wie Ramesh auch, dass stell dir vor, du hättest keine Erinnerung mehr an dem, was du bist, ob du eine Familie hast, ob du eine Frau hast, Kinder hast, was du an materiellen Sachen besitzt. Stell dir vor, das alles wäre weg, wo du mal warst, mit wem warst du. Mal zusammen, diese ganzen Sachen. Und das ist unser natürlicher Zustand. Das unpersönliche Bewusstsein in seiner tiefen Essenz, Quelle. Das Bewusstsein im Ruhezustand. Und hier sind wir Bewusstsein im Aktivitätszustand. Aber unser Ursprung, wo wir herkommen, ist Bewusstsein im Ruhezustand. Und da gibt es keine Objekte. Juti, wenn ich dich jetzt frage, Deepak, ob ich selbst denke oder gedacht werde, dann ist diese Frage jetzt scheinbar einfach aufgetaucht, ohne mein Zutun. Richtig. Absolut korrekt. Gedanken sind wie Wolken. Die kommen und gehen. Und du bist der Himmel. Und der Himmel ist unendlich. Und der Himmel ist unberührt von diesen Wolken, die da kommen und gehen. Der Himmel beobachtet dieses Kommen und Gehen der Wolken, der Stürme, des Gewitters, der Tornados. Aber all diese Sachen können den Himmel ja nicht zerstören oder in irgendeiner Weise berühren. Deswegen, alles, was auftaucht, ist eigentlich eine Erinnerung an sein wahres Wesen, was wir wirklich sind. Kann man so sehen. Alles, was auftaucht, ist von der Quelle. Als Hilfe, als Stütze, damit wir wieder erkennen, wer wir wirklich sind.
Aber dann wäre es ja so, dass die Quelle, also Gott, sich selbst erinnert, Leid bringt als Aufwachimpuls sozusagen. Das klingt aber dann schon wieder so, als ob das doch ein bewusster Vorgang wäre von der Quelle.
Ja, ist es auch. Er spielt das Spiel. Er weiß ganz genau, wie er das Spiel spielt und wann er will, wann er das möchte, dass er sich selbst erkennt wieder. Jede Sache hier hat bestimmte Gesetze zu verfolgen, einzuhalten. All der ganze Kosmos unterliegt verschiedenen Gesetzen. Und nach den Gesetzen geht das alles. Oder die Gesetze steuern alle Sachen. Und die Gesetze kommen ja von Gott. Es ist ja das Göttliche, was, ob du sagst, Gottes Wille, oder kosmisches Gesetz ist das ein und dasselbe. Und die bestimmen das, was du denkst, was du tust, was du denkst zu sein, Diese ganzen Sachen werden davon bestimmt. Ja.
Dann hat sich Gott also nicht wirklich in selbst vergessen.
Ja, er hat sich selbst vergessen, um sich hier wieder dran zu erinnern.
Und er
Was?
weiß, was er tut, damit er sich wieder hier dran erinnert.
Weil was wäre das, Isabella, dieses Spiel, wenn er sich gar nicht vergessen würde und so spielen würde, als wäre er ein Mensch? Das wäre ein dummes Spiel.
Ja, stimmt.
Also es muss scheinbar menschliche Beziehungen geben. Damit meine ich und du. Okay, ich bin das, du bist das. Ich mach das, du machst das, um dieses Spiel überhaupt spielen zu lassen. Wenn er alles Gott, wenn er alles Gott, wie du sagst, Gott wäre, Gott selber sich erkennt auch hier und sich nicht erinnern muss, ja, und sich nicht vergessen hat. Was wäre das für ein Spiel?
Keines.
Ja. Ja, so ist das. Und da gibt es auch verschiedene Konzepte von verschiedenen Meistern, ne? Eine Meister sagt, deswegen hat sich Gott vergessen, der andere sagt, deswegen. Da gibt es verschiedene Konzepte. Wo würde sich Gott aufhalten? Wo würde sich Gott wirklich aufhalten, wo sehr schlau wäre, dass der Mensch nicht dort suchen würde? Näher als seine Atmung? Näher als was du denken kannst, näher als das, was du bist. Dort versteckt sich Gott. Im Mensch, also in dem Körper selbst versteckt er sich, weil dort der Mensch nie nachsuchen würde. Zuerst. Er würde nach außen suchen, so lange wie Gott das möchte. Und dann wird er irgendwann in sich kehren und plötzlich dann. Verstehst du? Ja. Deswegen, der Körper ist unser Instrument, mit dem wir fühlen, riechen, sehen, schmecken, hören können. Und alles, was wir wahrnehmen mit diesem Wahrnehmungsinstrument, ist begrenzt. So. Und wenn diese begrenzte Wahrnehmung in der Begrenzung geht, dann tut sie nur Begrenztheit wahrnehmen. Gott ist aber unbegrenzt. Und um das zu erfahren, müssen wir uns nach innen wenden. Und innen ist ja alles. Und was viele sagen als begrenzte Wahrnehmung, unbegrenzte, das sind ja auch nur Konzepte, ne? So, also, ich sage dazu, es gibt nur die unbegrenzte Wahrnehmung. Die begrenzte Wahrnehmung ist scheinbar da als Erscheinung. Und mit dem Körper, also das ist ein Geschenk von Gott. Mit diesem Körper können wir das kennenlernen. Können wir das fühlen? Natürlich, solange der Verstand nach außen gerichtet ist, wird er nie Gott erfahren. Gott ist nicht in Objekten zu finden, aber selbst Objekte hat er gemacht. Gott ist nicht außen auffindbar, also in Objekten, aber Gott ist selbst das Subjekt. Und Objekte existieren nicht. Das ist unsere Lebenserfahrung. Im Tiefschlaf existiert keine Welt, kein Universum. Nur wenn wir wieder zu, wenn der Körper aufwacht, dann auf einmal erscheint alles und geht wieder zurück am Abend, wenn wir uns hinlegen. In die Traumwelt oder wie gesagt in die Tiefschlafwelt. Das ist immer ein sehr gutes Beispiel, um das näher dran zu bringen, was wir sind und was nur eine Erscheinung ist in uns, also in Gott, in Bewusstsein selbst. Hast du eine Frage?
Du meinst dazu jetzt oder immer?
Ja, weil du hast dein Mikrofon angemacht.
Nee, nur vergessen auszumachen, aber ich kopiere gerade eine Frage rein. Ich mache Mikro aus.
NMG fragt, hallo Deepak, wie findest du Medikamente für die Psyche? Wenn es in einem gewissen Organismus so ist, dass er die nehmen muss, dann wird er die nehmen. Ich, für mich, brauche keine Medikamente, weder werde ich welche anderen empfehlen, dass sie diese Medikamente nehmen soll für die Psyche, weil ich weiß, diese Medikamente werden nur darum genommen, damit man seinen Verstand unter Kontrolle bekommt, damit man Peace erfährt. Aber meines Erachtens kann man Peace auch ohne Medikamente erfahren. Aber da ist wieder, was ich sage, der eine braucht diese Medikamente, weil Gott das so möchte, um da was auszuprobieren. Und der andere braucht keine Medikamente. Und ich referiere zu dem Weg ohne Medikamente. Ja, das ist individuell. Also auf dieser Frage kann nicht konkret geantwortet werden. Kostbar. Lieber Deepak, siehst du das auch so, dass wir den Gegenwär siehst du das auch so, dass wir der gegenwärtige Moment sind? Ja. Genau. Denn was könnten wir denn sonst sein, wenn wir nicht der gegenwärtige Moment sind? Vergangenheit können wir nicht sein, weil die vergangen ist. Zukunft können wir nicht sein, weil die noch nicht da ist. Oder sie nicht greifbar ist. Deswegen, wir sind nur der jetzige Moment. NMG, danke, Deepak. Ups. Gerne, wenn ihr noch Fragen habt, fragt. Heidi Bussemann, ich nehme es als fließende Energie wahr, wenn ich in den Körper gehe. Wunderschön. Wunderschön, Heidi. Wunderschön. Fünf Minuten haben wir noch. Kostma fragt, ja, die Stille im gegenwärtigen Moment ist unser eigentlicher Zustand. So fühle ich das. Siehst du das auch so? Ja. Ja. Es gibt nur den gegenwärtigen Moment. Du hast das sehr schön geschrieben. Die Stille im gegenwärtigen Moment. Ja. Sehr schön. Sehr wahr. Hier auch. Die Stille kann nicht in der Vergangenheit wahrgenommen werden. Weder kann die Stille in der Zukunft wahrgenommen werden. Die Stille kann nur im Jetzt wahrgenommen werden. Swantje, danke Deepak für diesen Satsang und dass alle da waren und mitgewirkt haben. Ja, und danke schön auch an dir, Swantje. LP, wie genau kann ich mir dieses ewige Bewusstsein, höheres Selbst vorstellen, was ich sein soll? Ist es eine Art Energie, die kommt und geht? Wie kann man sie lokalisieren? Was du fragst, kann man sein so sein vorstellen? Kann man nicht, weil das wird vom Verstand ausgehen. Der Verstand stellt sich das so sein vor. Aber das ist das Problem. Durch den Verstand kannst du nie erfahren, was du wirklich bist, also das höhere Selbst. Weil der Verstand wird eine Menge von Vorstellungen dir erscheinen lassen, aber nichts von denen bist du, weil alles im Verstand erscheint. Auch Vorstellungen erscheinen im Verstand. Das heißt, du kannst dir das nicht vorstellen, du kannst es nur sein. Energie, also du fragst, ob es eine Art von Energie ist, die kommt und geht. Energie kann nie kommen und auch nicht gehen. Energie ist einfach nur. Mein Meister sagt, wir sind im fundamentalen Wesen die Quelle. Und die Quelle ist potenzielle Energie, die sich manchmal entlädt in dieser Manifestation und, wenn sie möchte, wieder zurückkommt in die potenzielle Form von Energie. Also mit der Hinsichtweise kannst du sagen, sie kommt und geht. Aber Energie selbst als Energie ist Energie. Da gibt es kein Kommen, da gibt es kein Gehen. Und mein Meister und auch in der Vedanta wird gesagt, dass Shiva als der Gott und seine Frau Parvati als feminine Energie Shakti gesehen wird und diese beiden Sachen, Shiva als Bewusstsein, reines Bewusstsein und Parvati als Energie, diese Manifestation kreieren. Ja. Wie kann man sie lokalisieren? Das habe ich dir bereits beantwortet. Lokalisieren kannst du sie nicht. Weil auch hier das Konzept, Gott ist überall, Gott ist hier und überall und Gott kann nicht begrenzt werden oder lokalisiert werden auf einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Sache. Es umfasst alles. Ja. Dankeschön. Isabella?
Ja.
Sind Fragen noch da oder?
Nein, das war die letzte Frage.
Okay. Dann danke ich euch allen, die heute da waren. Und danke auch an Devasetu, an Isabella, dass das wieder stattfinden durfte. Ich bin sehr dankbar und ich freue mich auf den nächsten Satsang. Ich hoffe, der ein oder andere hat was mitgenommen. Das Thema heute war: Der einzige Weg, glücklich zu sein, ist, den anderen glücklich zu machen. Ich denke, das war das Hauptthema. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch das vermitteln. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ja, Heidi Bußmann schreibt Namaste an alle, die da waren. Von mir aus ein Namaste. Nochmal sehr vielen Dank an das Team Jetzt TV. Die machen immer eine super ekolose Arbeit und weiterhin, dass ihr diesen Service macht und den Menschen dient und dass ihr sehr viel mehr bekommt. Das wünsche ich euch. So, von mir aus, von meiner Seite aus, Dankeschön. Namaste, Om Shanti, Om Shanti.
Danke, Deepak.